leicht, Matrosen. Alle Mann an Bord.
Einen wunderschönen guten Abend, Thorsten.
Ja, den wunderschönen guten Abend gebe ich gerade zurück.
Und wieder
am Vorabend
ist es
am Vorvorabend von Nikolaus.
Also dann, wenn wir es ausstrahlen, ist wahrscheinlich schon deutlich nach Weihnachten. Nein, aber wer weiß, ob ihr, die es jetzt hört, liebe Krusis, schon Weihnachten hinter euch habt und bereits das neue Jahr gestartet habt, oder ob wir es schaffen, diese Folge noch vor Weihnachten rauszubringen. Mal gucken. Wir hätten noch.
Vielleicht bringen wir die auch ganz schnell, das weiß ich auch noch nicht.
Ja, na gut, wir schauen mal.
Ja, wir haben noch.
Auf jeden Fall sitzen wir wieder hier zusammen und nehmen wieder eine Folge unseres Podcasts auf. Ich habe heute, obwohl es ja klar ist, muss ich jedes Mal drüber schmunzeln. Ich meine, du kennst sicherlich auch die Schlagzeilen von moin.de oder derwesten.de. Und heute war wieder so eine Überschrift, ich habe sie mir herauskopiert: AIDA, beliebtes Schiff kehrt zurück und ist kaum wiederzuerkennen. Wenn man diese Nachricht liest, müsste man sich denken, okay, was ist denn jetzt los? Haben sie die umlackiert? Also, ich war dann natürlich neugierig, habe den Artikel aufgemacht. AIDA Cosma war ja jetzt für ein paar Tage in der Werft in Rotterdam.
Wer uns ein bisschen folgt, wer...
Also ein bisschen Farbe an die Wand, ein bisschen Teppich ausgetauscht, ein bisschen Fliesen ausgetauscht und in einem Restaurant kam jetzt noch Best Pizza at Sea dazu, einem Eiscafé, so eine Theke dazu. Aber wenn man moin.de glauben darf, das Schiff ist kaum wiederzuerkennen. Also alle liebe Grusis, die ihr jetzt am Wochenende mit der AIDA Nova losfahrt oder losfahren wollt, guckt nach dem Schiff. Es könnte anders aussehen. Ne? Nicht, dass ihr es verpasst oder nicht wiedererkennt. Ich frage mich wirklich, was das für einen Sinn macht, mit solchen Schlagzeilen zu werben.
In drei Tagen macht man auch ein komplettes Makeover, oder?
Ja, wobei ich erzähle nachher noch was Spannendes.
In drei Tagen macht man ja auch ein komplettes Makeover. Ja, na,
aber
weißt du, da fällt ja, weißt du, das ist ja auch so, wenn auf dem Schiff, egal ob das mein Schiff oder AIDA ist, wenn da eine Tasse im Buffet-Restaurant vom Tisch fällt und jemand muss es aufwegen, das ist denen schon eine Schlagzeile wert. Weißt du?
Aber
Chaos auf dem Schiff.
Ja.
Die Leute sind entrüstet.
Genau. Aber gut, zum Thema Makeover, aber erzähle ich nachher noch ein bisschen was.
So.
Aber legen wir erstmal los.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Ja, Thorsten, die Seekarten für unsere heutige Reise kommen von dir. Ne? Also die Leinen haben wir eingeholt, denn du hast sozusagen was zu berichten. Also wo fahren wir mit unserem Boot denn heute gemeinsam hin?
Ja, also ich war ja mal wieder unterwegs für unsere Cruisies und für meine Reisekunden und einfach zum Hören, was es so Neues gibt. Ich war auf unserem Amondo-Jahrestreffen. Amondo ist ja meine Reisebüro-Kooperation, die im Hintergrund für mich arbeitet und
oder du für sie, je nachdem.
Oder ich für sie, ja. Wir arbeiten miteinander, ja. Miteinander sind wir stärker. Nee, tatsächlich, da trifft man sich dann auch mit ganz, ganz lieben Kollegen. Auch wieder Sophie, die in einem unserer Podcasts
ja schon als Gast da
war. Richtig, die waren nämlich auch mit dabei. Und dann trifft man sich, tauscht sich aus. Und das Schönste dran ist natürlich auch immer die Reisemesse, wo ganz viele Veranstalter da sind. Und unter anderem waren da auch sehr, sehr viele Cruise Lines mit vor Ort, die sich vorgestellt haben, die ihre Produkt mal ein bisschen beworben haben, was es Neues gibt, welche neuen Routen es gibt, was sie besonders macht und so weiter. Das hört man sich ja immer gerne an. Das war das eine. Und zum anderen war ich dann eine Woche später tatsächlich, nachdem ich diese wunderschönen Tage in Mallorca in der Wärme an der Playa de Palma verbringen durfte, ging es dann tatsächlich mit einem anderen lieben Kollegen schon weiter zu Arosa auf den Fluss. Ab Düsseldorf durften wir eine Nacht auch an einer ähnlichen Veranstaltung, an einer sogenannten Roadshow teilnehmen. In dem Fall wohl eher eine Flussshow. da waren dann auch 6 Reiseveranstalter mit vor Ort. Und unter anderem Arosa und NCL waren da mit an Bord. Und die haben dann auch ein bisschen was erzählt. natürlich über ihre Produkte, über ihre Reiseziele, was das so besonders macht, was sie vielleicht besser machen wie andere, was sie einzigartig machen. Ist immer ganz interessant. Und ja, ich hab wahnsinnig viele Sachen mitgebracht.
Dann bin ich mehr als gespannt und werde, wenn du mit deinen ganzen Erzählungen durch bist, auch von einer Veranstaltung erzählen, zumindest kurz. Ja, ich war auch unterwegs, und zwar war ich bei den Expy Dreams. Jetzt, was ist das? Ich sag mal, das war so eine Wohlfühlveranstaltung von AIDA für Reiseagentur-Mitarbeiter. Wohlfühl sage ich deswegen, weil die haben... Ich habe natürlich Bilder von anderen Locations gesehen, ich kann jetzt nur für Frankfurt sprechen, aber auch die anderen Locations sahen erstmal super aus. Haben sie ganz toll gemacht, toll mit Lichtinstallationen und hatten einfach so ein paar Wohlfühlecken gab natürlich auch ein bisschen Vertriebsinformationen, ein bisschen Systemtrainings, aber im Grunde würde ich sagen, war das eher so ein, wir machen mal so ein bisschen kuschelige Atmosphäre und lassen mal das AIDA-Feeling sozusagen wirken, aber dazu später gerne noch ein bisschen mehr, wenn du von deinen spannenden Themen erzählt hast.
Ja. Ja, wo soll ich denn am besten
anfangen? Ja, vorne.
Vorne. Ja, also tatsächlich, ich habe jetzt schon ein bisschen ausgeholt, was dieses Jahrestreffen so alles beinhaltet. Ich meine, das Schöne ist immer, ich freue mich da immer auch wahnsinnig drauf, weil es wahnsinnig familiär bei uns zugeht, obwohl wir wirklich viele Berater sind. Da waren 150 andere Berater auch vor Ort, und es ist einfach schön, sich mit denen auszutauschen, was sie so machen. Und jeder tickt da komplett unterschiedlich, und alle haben Reisen und Ferien im Blut und machen das alles mit einer Leidenschaft und einer Passion, dass einem das Herz aufgeht. Das ist mal schon das sowieso das Schöne, warum ich so gern mit Touristikern unterwegs bin, weil die Leute sind so offen und so herzlich und empfangen die Welt mit offenen Armen.
Das kann ich von meinen Veranstaltungen definitiv nur bestätigen, wobei ich aber auch merke, nicht alle Touristiker sind gleichermaßen Kreuzfahrtspezialisten oder Kreuzfahrtaffin. Ne? Also da haben schon manche auch so ihre Schwerpunkte. Ist vermutlich bei Mondo nicht anders.
Nee, bei Amundo ist das tatsächlich auch, da gibt es sogar ein extra Kreuzfahrt-Expertenprogramm, da gehöre ich dann auch dazu, für Leute, die sich auf Kreuzfahrt ein bisschen spezialisiert haben, auch wenn ich natürlich viel, viel anderes auch mache, aber bei Amundo kriegt man dann zusätzliche Schulungen, man kriegt zusätzliche Infos und auch die Möglichkeit, dann auch mal an Bord zu gehen für so.
Ich habe letztens auch dein Mein Schiff-Zertifikat gesehen, das du gemacht hast.
Ja, genau, das habe ich da verliehen bekommen. Genau. Das habe ich auf der Veranstaltung, wenn man dann ein gewissen Maß hat an Know-how und an Knowledge, dann kriegt man da auch dieses Expertenzertifikat ausgehändigt. Ja, eigentlich ganz gut. Das Schöne war, wir hatten tatsächlich auch 3 Cruise Lines mit vor Ort. Nee, es waren sogar 4. Es waren vor Ort die Nico Cruises, es war vor Ort natürlich AIDA, es war vor Ort TUI Cruises, es waren 5. Es war vor Ort ganz interessant die Hapag-Lloyd, nicht die Hapag-Lloyd, doch, die Hapag-Lloyd waren es. Und es war vor Ort Hurtigruten Expeditions. Das ist jetzt was Neues, weil die Hurtigruten ja ihre Expeditionsschiffe ausgegliedert haben in die Hurtigruten Expeditions. Das wird man jetzt zukünftig immer mehr sehen. Dieses HX-Logo, so sehr spartanisches neues Logo in einem sehr edlen, dunklen Blau oder einem schwarzen Silber. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen
hast. Ich habe letztens in einem Artikel gesehen, und das habe ich erstmal für mich gar nicht so richtig einordnen können, ein Hurtigrutenschiff in der Karibik.
Ja.
Ich hatte Hurtigruten halt wirklich immer nur Skandinavien verordnet, ne? Also Norwegen hoch und runter, aber dass die auch in der Karibik.
Ja, genau. Also. Die klassischen Postschiffrouten bedienen sie natürlich auch noch weiterhin mit ihren Schiffen, aber sie haben natürlich auch Expeditionsschiffe. Und mit den Expeditionsschiffen gehen sie auch den Weg, wie eben alle anderen, wie Hapag-Lloyd, wie auch zum Beispiel Ponant, mit denen wir schon gesprochen haben, und wie auch die anderen Expeditionskreuzfahrten. Machen die eben auch die gleichen Routen und gehen auch in warme Fahrgebiete, gehen auch in die Südsee. Also nicht nur Polar, Packeis und Eisbrecher, sondern...
Also schließe ich daraus, dass dieser Markt der Expeditionskreuzfahrten doch einer ist, der, ich sag mal, am Wachsen ist und scheinbar nachgefragt ist.
Zumindest diese luxuriösen kleinen Schiffe auch fahren lässt und bewegt. Also es ist nachgefragt. Wie die Buchungslage ist, konnte ich jetzt noch nicht genau erfahren, aber ja... es scheint sich wohl zu tun.
Ja. Das haben wir ja auch von Andrea und wer es nicht gehört hat, Folge Nummer 18 in unserer Expeditionskreuzfahrtsfolge, gerne reinhören. Ich meine, das ist ja auch durchaus ein spannendes Erlebnis, muss man ja auch einfach so sagen. Ne? Also schon ein bisschen fernab der großen Kreuzfahrt.
Ja, ist auch nichts, was man jetzt zweimal im Jahr mal so nebenher macht, so wie die Mittelmeer-Rennstrecke. Nein, das ist halt so once in a lifetime, auch vom Preis her meistens, für die meisten von uns wahrscheinlich. Ja. Aber definitiv auch eine wunderschöne Sache, sich so auf dem Meer zu bewegen. Ja, die Kroten Expeditions waren da und natürlich vergessen, um natürlich auch die Werbung vollständig zu machen für alle. Nee, natürlich, wir reden ja auch
über alle. Wir sind kein Werbepodcast. Achtung, nein.
Nein, nein, das machen wir nicht. Wir kriegen von keinem Geld dafür und auch keinerlei Einladungen auf irgendwelche Reisen. Wir bezahlen das alles schön selbst. Nee, aber trotzdem will man natürlich auch drüber reden. MSC war natürlich auch da. Ja, und da hat man natürlich auch die Gelegenheit, mit den ein oder anderen Vertrieblern zu sprechen. Nicht nur, dass man denen ihre Präsentationen dann sieht. Klar, AIDA hat die neue Sphinx-Klasse, das Upgrade, natürlich groß angepriesen. Wie heißt der Name noch?
Evolution.
Mal? Wir machen es besser.
Evolution. Oder wie vor Ort bei den Expeditions gesagt wurde, Evolution.
Evolution, auch Evolution.
Genau. Dynamischer, mit ein bisschen mehr. Nein, aber da erzähle ich nachher auch noch was zu. Vielleicht das darfst du dir aussparen, den Teil. Das spare ich mir aus, dann fangen wir doch hinten an mit MSC. Was gab es denn da? Irgendwas Spannendes zu erzählen?
Also ich glaube, jetzt MSC hatte natürlich im Gepäck wieder noch ein bisschen Vorstellung von ihren Explorer Journeys mit den kleineren Schiffen, dem quasi schwimmenden Yachtclub, wo sie ein bisschen jetzt auch die Werbetrommel gerührt haben. Natürlich das neue Schiff, die World America, die jetzt dann kommt, hat ein paar wunderschöne Routings. Was mir auch in den letzten Wochen oder Monaten auch schon aufgefallen ist, dass man MSC nie aus dem Blickfeld verlieren darf, weil sie doch immer wieder die Möglichkeit haben, Routings zu fahren, die anderen so nicht anbieten.
Sie haben halt eine große Flotte.
Ja, das und muss vor allem auch so unterschiedliche sagen. Schiffe. Du hast ja von der kleinen Lyrica, von der Lyrica-Klasse bis zu den Riesenpötten hast du da natürlich alles und die können da auch alles entsprechend bedienen. Und die haben halt auch diesen eventuell den Markt in Südamerika, den sonst keiner so groß befährt, und die haben halt wirklich viele Schiffe auf dem Wasser.
Aber gab es da eine Route, die dir so als Highlight irgendwie hängen geblieben ist?
Tatsächlich habe ich es jetzt gar nicht parat. Ich habe es natürlich jetzt auch nicht vorbereitet. Ich habe mal meine Aufschrift
reingeschaut. Mein Skript ist leer für heute.
Ja, natürlich. Ich habe jetzt keine parat, aber natürlich als bestes Beispiel, ich gehe ja in ein paar Wochen auf die MSC-Seite und allein dieses Karibik-Routing bieten sonst keine anderen Cruise Lines in der Form an. Wir fahren ja Dominikanische Republik, Puerto Rico, Bahamas. Mhm. Und in der zweiten Woche geht es dann auf die Mittelamerika-Strecke Cozumel, Costa Maya und Roatan. Also das hat in der Mischung quasi.
Ich würde sagen, es sind sozusagen Ziele, die bei anderen in zwei verschiedenen Routen in Bahamas kommen. Genau,
entweder oder. Und bei MSC hat man die Möglichkeit, da das Beste von beidem zu machen. Und das finde ich schon ganz schön spannend. Mhm. Und natürlich, was auch aufgefallen ist, alle Cruise Lines, sowohl AIDA, MSC, bieten natürlich jetzt auch wieder mit ihren Schiffen eine Weltreise an. Also auch die MSC hat eine Weltreise im Angebot, die man dann auch etappenweise mitfahren kann. Das war auch sehr, sehr spannend. Ein schönes Routing auch dort. Entschuldigung. Und natürlich... Ich wollte noch sagen, ist natürlich so, es ist jetzt das vierte Mal dieses Jahr, glaube ich, dass ich die MSC-Präsentation sehe.
Du kennst sie mittlerweile.
So viel ändert sich dann natürlich über die Zeit dann nicht.
Wobei ich mich mit der MSC-Weltreise, muss ich gestehen, noch nicht so intensiv befasst habe, weil natürlich mein Fokus bisher immer auf AIDA ist. Muss ich spannenderweise mal vergleichen. Ich habe nur weil du gerade sagst, man kann die auch in Teilstrecken befahren bei MSC. Also bei AIDA gab es die Information während dieser Veranstaltung, dass es die aktuelle zu buchende Weltreise wohl nicht in Teilstrecken geben wird, weil sie wohl schon sehr gut gebucht ist. Also auch Weltreise.
Gab es da nicht die kleine bei AIDA, die kleine und die große Weltreise? Die kleine, die dann in Singapur endet und die große, die dann noch zurückgeht?
Also jetzt, ich rede jetzt von der Weltreise mit der Ida Diva, die unter anderem auch nach New York und San Francisco führt und so weiter. Also die wird es Stand jetzt und laut Aussage nicht als Teilstrecke geben, weil sie wohl schon sehr, sehr gut gebucht ist.
Ja, also klar, jeder, der 180 Tage will, dann...
du brauchst ja nicht nur die Urlaubstage, du brauchst die Tage und das Geld, womit wir wieder bei dem Punkt sind, Stichwort Expeditionskreuzfahrt, es scheint wirklich eine Nachfrage auch nach höherpreisigen Kreuzfahrten zu geben, definitiv.
Ja, das gibt's auf jeden Fall, also keine Frage. Also ich habe es jetzt noch nicht selber für mich auf dem Schirm, weil ich es mir aktuell auch nie leisten könnte, aber definitiv steht es auf der Liste ganz, ganz oben. Auch
sowas, wenn wir dann beide mal in Rente gegangen sind und dann bis dahin unsere Euro angespart haben und dann auch die Zeit haben, dann können wir drüber nachdenken. Ne?
Ja, ja, genau.
Ja, so ist es. Und wer weiß, wo dann die Weltreisen hinfahren.
Genau. Ja, um jetzt da einfach einen Schritt weiter zu gehen, dann natürlich war dann noch immer wieder spannend, die Nico Cruises mit ihrem einzigen Hochseeschiff, der Vasco da Gama. Ja, da ist auch, wird jetzt auch Stück für Stück renoviert, ist natürlich in einigen Ecken in die Jahre gekommen, aber die machen das natürlich auch durch Service und Enthusiasmus weg, durch ihre langen Liegezeiten. Das ist ja eher so dieses ich finde immer toll, bei Nico habe ich immer sofort Lust mitzufahren, weil bei Nico habe ich immer den mega Bock, dieses Slow-Cruising-Konzept, lange Liegezeiten, kleine Häfen, man hat viel Zeit, es geht einfach ein bisschen langsamer voran, man muss nicht zum nächsten Hafen hetzen und so. Also ich finde das Konzept finde ich eigentlich ganz, ganz spannend.
Da habe ich doch direkt wieder einen kleinen Eintrag für unser Logbuch, denn jetzt, wo du gerade Nico Cruises erwähnst und wo wir gerade über Weltreise gesprochen haben, eine Arbeitskollegin von mir aus meinem normalen täglichen Arbeitsumfeld hat in der Tat mit Nico Cruises die Weltreise gemacht, beziehungsweise hat einen Teil gemacht und befindet sich jetzt gerade aktuell auf der zweiten Hälfte der Reise. Ich bin gespannt, wenn sie zurückkommt, was sie zu erzählen hat. Und vielleicht kann ich sie auch überreden, mal zu uns zu kommen und davon zu berichten.
Wollte ich gerade.
Ja, sagen, das ist ja.
Ist dir bewusst, dass die auf der Nico Cruises, das weiß ich gar nicht, ob du das weißt, ist dir bewusst, dass die Gäste auf der Weltreise auch eine extra Kabine bekommen, wenn sie Besuch bekommen für eine Etappe? Also die dürfen sich Verwandtschaft einladen und die Verwandtschaft muss nur den Flug bezahlen. Die dürfen dann an Bord kommen, kriegen die gleiche Kabine oder die gleiche Kabinenkategorie wie die gebuchten Gäste auf der Weltreise und dürfen eine Etappe auf der Weltreise fahren.
Jetzt, wo du es erwähnst, erinnere ich mich dran, dass ich das mal während einer Veranstaltung gehört habe und irgendwie erfolgreich vergessen. Aber ja, ich meine, das natürlich, jetzt wo du sagst, fällt mir das wieder total gut ein.
Natürlich darf deine Kollegin uns auch sehr gerne als Gast einladen.
Ja, aber sie ist schon mitten an Bord. Das ist, glaube ich, jetzt zu spät. Aber
es geht tatsächlich auch ganz spontan, relativ spontan. Oh. Ja.
Nein, also, aber spannend.
Wenn sie es selber nicht nutzt. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, wenn man sich das ausrechnet, was die Weltreise kostet. Wenn man das nutzt, dass man dann natürlich auch einen Teil der Familie von einen Teil vom Urlaub dann mit an Bord nimmt, dann wird es doch relativ günstig.
Ja, ich meine, ich finde die Idee dahinter gut. Ich meine, das setzt natürlich voraus, dass die Kapazität, sprich freie Kabinen, auch vorhanden sind.
Ja, da muss man bei Nico Cruises, kann ich dir gleich auch noch was dazu sagen. Das ist natürlich auch wichtig, dass man das weiß. Die Vasco da Gama ist ja gebaut für ungefähr 2000 Passagiere.
Ach stimmt.
Wird aber grundsätzlich nur mit maximal 1000 Passagieren belegt.
Das heißt, es sind immer freie Kabinen
da. Es sind immer freie Kabinen da. Also definitiv, das ist bei denen Standard, weil die auch diesen Trubel an Bord nicht haben wollen, weil sie halt auch wissen, okay, das Schiff hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, ist nicht alt oder abgewohnt oder sowas, aber es ist tatsächlich vom Feeling her, man merkt es halt, es ist eine alte Dame. Tatsächlich wollen die halt dann auch, dass die Leute ihren Platz haben.
Wobei, wenn ich jetzt mal so laut denken darf, und das können wir ja vielleicht mal irgendwann jemanden von Nico Cruises, wenn wir ihn auch mal hier im Podcast kriegen, fragen, wenn ich jetzt so ganz frei wäre in meinen Gedanken, würde ich sagen, naja, wenn man das doch so macht und sowieso, ich sag mal, die Hälfte der Kabinen übertrieben gesagt frei ist, das würde sich natürlich anbieten und ja, das kostet wahrscheinlich richtig Geld, die bestehenden Kabinen einfach von der Größe her einfach zu verdoppeln, sprich einfach so eine Art Junior-Suiten-Konzept, also hat ja auch was, ich meine, wenn die Kabine frei ist, ne, also nur mal so.
Also meinst du, wenn der Platz sowieso da ist?
Ja, wenn der Platz da ist.
Möglich, ja. Müsste man mal fragen. Habe ich natürlich nicht
noch. Oder man macht halt quasi, im Hausbau würde man sagen, macht halt einen Durchbruch, ja, macht halt noch eine Tür rein, dass du einen Schlaf- und einen Wohnraum hast. Aber ich meine, wenn die Kabinen eh frei sind, stelle ich mir das erstmal, also könnte ja auch eine Nische innerhalb der Nische sein, nochmal, ne? Also, weil, wie gesagt, wenn der Platz da ist, also, aber ist nur mal laut ausgedacht, aber ja, ist eine spannende Geschichte und damit heben sie sich natürlich von vielen Mitbewerbern ab und auch, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie einen relativ geringen Einzelbelegungszuschlag haben.
Ja, richtig, das, die haben auch immer, da sie natürlich immer Platz haben, haben sie auch einen sehr geringen, ich glaube es sind 10 oder 15%.
Also im Vergleich zu vielen anderen Reedereien?
Im Vergleich zu anderen Reedereien, wo der bei 80% liegt, also für Alleinreisende ist Nico Cruises immer eine gute Wahl, definitiv.
Ja,
und dann habe ich natürlich auch zu erzählen vielleicht, also wir plaudern ja heute nur ein bisschen, auch zu erzählen, ein sehr, sehr lieber Kollege, der Armin, hat mir erzählt von seiner Reise mit der, wie hieß das, mit der Hapag-Lloyd, jetzt fällt mir der Name vom Schiff nicht ein, egal, er war in der Antarktis und hat mir eine wunderschöne kleine Story erzählt, die ich hier zum Besten geben möchte. Er war tatsächlich in der Antarktis Polarbaden. Also er war schwimmen im Meer dort vor Ort. Und warum ich das erzähle, weil ich
das so lustig fand. Das stelle ich mir jetzt sehr kalt vor.
Ja, pass auf, das war, was der Cruise-Director muss wohl mit folgenden Worten das kommentiert haben. 5 Minuten frieren, ein ganzes Leben lang angeben.
Da hat er wohl recht.
Also er sagt, es war wirklich arschkalt. Es war wirklich so gerade mal Wassertemperatur 1-2 Grad. Es war wirklich nicht wärmer.
Da sind aber auch 5 Minuten Eisbaden. Schon echt, also da kannst du echt mal Füße reinhalten, ja.
Ich meine, also tatsächlich, es ging ja nur um einmal kurz untertauchen, so ein kurzer Eisdip.
Also für mich wäre das ja nichts, muss ich gestehen. Ja, ne? Also wenn ich im Sommer am Badesee bin und der hat noch keine 25 Grad, dann gehe ich da aber auch nicht rein, ne?
Ja. Ja, und tatsächlich, warum ich das auch noch mir jetzt so gut merken konnte, das hat so einen witzigen, süßen Namen. Das nennt sich der Arctic Plunge Club.
Zumindest die Anzahl der Mitglieder dürfte sehr überschaubar sein.
Ja, das dürfte sehr überschaubar sein. Also der Arctic Plunge Club als Namen allein, das finde ich so süß. Das konnte man dann direkt merken. Also tatsächlich
wunderschön. Aber
er hat gesagt, von der Reise her traumhaft. Ja. Also er hat Arktis definitiv auch am Ziel. Expedition ist halt ganz anders, ja. Man muss sich da schon erstens kleineres Schiff, zweitens in Richtung Antarktis bist du natürlich auch durch die Drake-Passage, sprich oder nähe Kap Horn unterwegs, ja. Und das ist uns allen bekannt, Kap Horn, wo Atlantik und Pazifik aufeinandertreffen, ist dann doch mal für schlechtes Wetter berühmt.
Ja, ich meine, man darf jetzt keine Mittelmeerkreuzfahrt erwarten, ne? Es ist
also Ententeich ist anders.
Ich meine, die Frage ist ja auch, und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in den Punkt Nachhaltigkeit und Kreuzfahrten. Ich will es auch nur ganz am Rande. Gerade heute habe ich einen Artikel gelesen, dass es mittlerweile in der Antarktis auch wirklich, und da war ein Foto dabei, ganz viele Flächen gibt, die eisfrei sind und da wo dann auch wirklich schon grün zu sehen ist. Also wer weiß, wie lange das in der Form überhaupt noch erlebbar ist. Und kleine Anekdote auch die Woche, das hätte eigentlich in unser kleines Intro vielleicht noch reingepasst, aber wo du es gerade erwähnst, es gab wohl auch, ein kurioser Bericht, eine Reise der Swan Hellenic, die letzten Tage, wo einer der beiden Motoren ausfiel und damit das Schiff umkehren musste und die Antarktis nicht ansteuern konnte. Verständlich, wenn, ne? Sicherheitsgründe geht natürlich dann nicht. Da sind dann Passagiere in den Hungerstreik getreten. Oh. Weil man mit der quasi Kompensation, sprich der Rückzahlung, der natürlich anteilig erfolgt ist, sich nicht einverstanden erklärt hat, weil es nur, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich glaube, die Hälfte des Reisepreises wurde erstattet oder so. Nagel mich nicht fest. Auf jeden Fall fand man das zu wenig und dann ging es in Hungerstreik. Und ich denke auch, also ich meine, jetzt zu erwarten, dass mit nur einem Motor man dann irgendwie in so ein Ziel fährt, wo halt dann im Zweifelsfall kein Techniker vorbeikommen kann, und dann so zu reagieren, gut.
Also ich meine, für technische Belange habe ich eigentlich immer Verständnis.
Ja.
Der Captain ist der Chef und der Captain, das erste Ziel ist immer Sicherheit. Und ich würde mit nur einem Motor als Captain wahrscheinlich auch nirgends hinfahren. Ja.
Ich meine, ob man jetzt die Erwartung haben kann, dass der ganze Reisepreis zurückgezahlt wird, das ist vielleicht auch nicht ganz korrekt, weil man hat ja schon Reise. Aber ich verstehe das natürlich. Man wollte in die Antarktis und kam halt nur fast in die Antarktis. Aber gut, das ist nur so als kleine Anekdote aus der aktuellen Tagespresse.
Du fragtest vorhin übrigens nach MSC spezielle Route. Sische, jetzt fällt mir ein, weil du kalt und Arktis gesagt hast. Natürlich ganz neu bei MSC und auch bei keinem anderen in Europa so zu kriegen, bei keiner europäischen Reederei. Alaska. Alaska-Kreuzfahrten. Westamerika, Westkanada und Alaska. Großartiges Reiseziel, wo man wirklich sonst auch nicht hinkommt und Natur und Landschaft erleben kann.
Aber natürlich aktuell durch die Flugpreise dann auch kein günstiger Urlaub?
Ja, also Flüge ist immer momentan echt schwierig. Ich will dir nicht sagen, was jetzt ein Arsch teurer oder was ein teurer Flug ist und was eigentlich günstig ist, weil du kannst teure Flüge auf die Kanaren haben und günstige...
Ich meine, bei so einer Langstrecke ist natürlich plötzlich der Reisepreis unter Umständen wirklich doppelt so hoch. Ne?
Natürlich ist bei so einer Langstrecke der Reisepreis deutlich höher, weil dann natürlich der Flug auch dazukommt.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, spannendes Ziel, was ja sonst eher bei den amerikanischen Cruise Lines im Sortiment zu finden ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ich meine, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt und auch wenn unser beider MSC-Erfahrung bisher jetzt nicht exzessiv ist, ne? Also ich glaube, wir haben es oft genug gesagt, du bist eher der Mein Schiff-Profi, ich eher der AIDA-Profi, aber wir haben natürlich trotzdem beide MSC gesehen und wir kamen ja immer zum Schluss eigentlich vollkommen unterbewertet, weil das wirklich ein schönes Erlebnis ist und eigentlich ein tolles Gesamtpaket und eigentlich viel zu wenig vielleicht unter Beachtung ist, ne, von vielen Reisegästen.
Wer weiß, vielleicht schwärme ich in ein paar Wochen noch mehr davon.
Wir werden es ja dann hoffentlich auch hören. Ne? Genau. Also du wirst ja sicherlich berichten von deiner Reise, von daher. Definitiv. Ich bin gespannt.
Ja, ansonsten, also wie gesagt, ich hab natürlich mit vielen Leuten gesprochen. Wir haben ganz viel ausgetauscht, auch über normale Reisen natürlich. Ganz großartig finde ich auch immer wieder Afrika als Ziel. Natürlich haben einige Cruise Lines jetzt die Transreisen in ihre Winterfahrgebiete.
Ich wollte es gerade sagen.
Und auch zum Teil über Mauritius zum Beispiel oder über die Seychellen gemacht. Und es sind natürlich auch Traumrouten. Und jeder, der da an Bord war, war wahrscheinlich happy.
Jetzt ergeben halt durch eben diese Umroutung, dass man nicht das Rote Meer fahren kann.
Genau.
Ja. Also da sind in der Tat und auch Routen teilweise mit Schiffen entstanden. Also jetzt mal gerade AIDA Prima, die quasi auf dem Weg in den Orient quasi die Afrika-Route fährt. Ja. Also ein Schiff, das quasi relativ groß ist und auch sehr viele Annehmlichkeiten hat, was eben sonst eher so die, ich nehme jetzt wieder den Begriff kleinen Schiffe jetzt bei AIDA und wir reden dann natürlich im Verhältnis immer noch von relativ großen Schiffen, aber in dem Fall jetzt wirklich mit Schiffen, wo du echt ein tolles Angebot an Bord hast und eben tolle Ziele. Also definitiv spannend, ja.
Definitiv. So, ich sag mal, die Tagung ging tatsächlich 4 Tage mit sehr, sehr vielen Vorträgen und viel Austausch. Ging dann auch zu Ende, aber die Woche später war ich ja dann nochmal unterwegs. Ich will es jetzt auch gar nicht zu lange in die Länge ziehen. Die Woche später war ich dann tatsächlich nochmal unterwegs mit einem sehr lieben Kollegen, der hatte gesagt, hey Mensch, du, da gibt es als die sogenannten Power-Tage von Veranstaltern und tatsächlich das gab es auch gar keine Doppelung mit den Veranstaltern, die bei meinem anderen Jahrestreffen unterwegs waren. Von dem her habe ich dann gleich gesagt, ach Mensch, wenn du da dabei bist, dann machen wir das doch. Dann haben wir uns dann quasi angemeldet auf die Arosa, das sind die Flusskreuzfahrtschiffe.
Auch die mit dem Kussmund vorne.
Auch die mit dem Kussmund, auch
beheimatet mit der Rose.
In Rostock. Genau. Auch beheimatet in Rostock. Die Arosa Sena, ein sehr modernes Schiff, auch tatsächlich jetzt, ich glaube, erst letztes Jahr in Betrieb gegangen. Eines der modernsten Flusskreuzfahrtschiffe auf dem Rhein, würde ich mal behaupten. Auch sehr groß, hat tatsächlich 3 Passagierdecks, wo Kabinen zu finden sind. Hat auch ein Buffet-Konzept an Bord mit einem sehr, sehr leckeren Essen. Der Chefkoch hat sich auch vorgestellt. Den kennt man auch aus Wer früher verrückt nach Meer geschaut
wer
hat.
Wer
kennt es nicht? Wer ist nicht verrückt nach Meer? Tatsächlich der Chefkoch, der früher auch bei Verrückt nach Meer dabei war. Jetzt fällt mir wieder schön. Natürlich kann ich mir Namen nicht merken.
Ja.
Ist auch egal. Der war früher bei Phoenix Reisen, hat jetzt auf Arosa angeheuert und kam auch zu jedem an den Tisch und hat sein wunderbares Essen.
Aber wo du jetzt gerade, also wieder ein Eintrag für ein kleines, für unser Logbuch, wo du gerade Phoenix, wir reden über so viele Reedereien, so viele Anbieter. Wir haben bis jetzt noch nie über Phoenix-Reisen gesprochen, fällt mir gerade auf.
Ganz selten, gell?
Ja, und die finden auch auf diesen Veranstaltungen, zumindest auf denen ich bisher war, nicht wirklich statt. Und gäbe es nicht Verrückt nach Meer, würde ich sie wahrscheinlich gar nicht kennen.
Ja, ich kenne sie tatsächlich hauptsächlich vom Fluss. Da haben sie natürlich sehr, sehr viele Schiffe auch unterwegs. Von der Hochsee natürlich Verrückt nach Meer.
Ja, aber auch da ist es ja, man kriegt ja nicht viel zu sehen. Also ein bisschen schon, aber vielleicht sollten wir auch mal einfach fürs Logbuch eine Folge, und da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, dem Thema Phoenix-Reisen mal widmen, mal ein bisschen mehr da erfahren. Ich habe es auch schon direkt notiert. Wer das Klackern von meiner Tastatur hört, ich habe mir das direkt ins Logbuch geschrieben. So.
Ja, super. So. Ja, also wer noch nicht auf dem Fluss unterwegs war, tatsächlich mal, es kommt maritimes Feeling auf. Ja? Weiß nicht, warst du schon mal auf dem Flusskreuzfahrt?
Nein. Also, ich habe mich bisher zu jung dafür gefühlt. Aber
ist ein bisschen der, du, es ist tatsächlich ein bisschen der, das Vorurteil. Die Arosa Sena hat einen Kids Club, den wir auch, also wir haben natürlich das ganze Schiff angeschaut, einen traumhaften Kids Club. Da würden manche Kindergärten die Zähne danach lecken. Also wirklich super. Da habe ich schon Hochseeschiffe gesehen, wo der Kids Club nicht so toll war. Also wirklich super.
Okay. Aber wir haben auch immer ganz Betreuer blöd gefragt, an Bord. Sind denn auch wirklich Kinder in dem Kids Club wegen Alter
an Bord? Überraschend, sie hatten als Rekord schon mal tatsächlich über 100, über 60 Kinder.
Wow.
Ja, war tatsächlich.
Wobei ich bei einer Veranstaltung,
gerade in Sommerferien ja. Und so. Natürlich geht es nicht auf jedem Flussschiff und die Arosa Sena ist auch da extra, extra gut. Auch der Spa-Bereich, die Sauna, ein Traum, ein Träumchen, also wirklich Thermalbad.
Wobei man ja bei Style, so einem Flussschiff super. Von der Schiffsbreite her durchaus ja platzmäßig relativ begrenzt ist. Ne? Also
Man ist überrascht. Also die Arosa Sena wirklich, wirklich zu empfehlen, auch für Familien. Kann man da tatsächlich tollen Urlaub machen? Wirklich klasse.
Also, was ich nur gehört habe, und es ist natürlich schon so, dass es der Altersschnitt natürlich bei so einer Flusskreuzfahrt im Durchschnitt schon ein wenig höher ist als bei einer klassischen Hochseekreuzfahrt. Aber ja. Was ich bei vielen Veranstaltungen mitbekommen habe, ist, dass natürlich in ganz vielen Fällen mehrere Generationen in der Familie an Bord geht. Sprich, die Großeltern laden sozusagen die Kinder und die Enkel mit ein, ja. Im Idealfall eingeladen.
Oder die Großeltern selbst. Gehen mit den Enkeln und oder lassen so, den Eltern zu Hause ne? Mal ein tolles Wochenende oder eine tolle Zeit.
Sodass natürlich auch jüngere Gäste an Bord sind, gar keine Frage. Mhm. Also ich bin gespannt. Aber ich glaube, du bist ja auch demnächst nochmal auf dem Fluss unterwegs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Nee, tatsächlich hat sich das zerschlagen. Ach. Also die Arosa, ich wäre tatsächlich letzte Woche unterwegs gewesen mit der Arosa, mit der Arosa Aqua. Da hätte ich so eine wunderschöne Weihnachtsmarkttour gebucht mit meiner Frau, wollte ich noch ein bisschen Weihnachtsmärkte shoppen gehen, ein bisschen Lichterglanz und Dings noch ein bisschen.
Dann müssen wir einen Bericht über Flusskreuzfahrten noch verschieben.
Leider hat sich das zerschlagen, weil die Arosa Aqua musste vom TÜV aus früher
in die Werft. Also die Reise wurde euch abgesagt.
Die Reise wurde abgesagt und leider an den Alternativreisen. Ich hatte zwar einige zur Auswahl, auch auf der Donau. Das haben wir eigentlich zeitlich einfach nicht untergekriegt, weil ich in meiner manchmal muss ich auch arbeiten. Und in der Arbeit hatten wir einen wichtigen.
Immer diese Arbeit.
In der Arbeit hatten wir tatsächlich einen sehr wichtigen Termin, den ich nicht verschieben konnte. Okay. Und da konnten wir dann die Termine, die uns als Alternativen geboten wurden, nicht wahrnehmen. Und muss der Fluss noch ein bisschen auf mich warten.
Na gut, aber neues Jahr steht vor der Tür. Genug Gelegenheiten, 52 Wochen, den Fluss noch zu erkunden. Genau.
Also tatsächlich eine Flusskreuzfahrt auch auf dem Douro, zum Beispiel in Portugal oder so, steht mal auf dem Plan, weil das muss auch wirklich super sein.
Ja, ich meine, ich muss gestehen, wenn ich an Flusskreuzfahrt denke, dann habe ich natürlich primär Rhein und Donau und Mosel so im Hinterkopf. Ne?
Also, ja, und Alleinunterhalter mit dem Yamaha-Keyboard.
Ja,
und,
so ungefähr.
Und Tanztee.
Ja.
So hat man es dann. Tatsächlich an Bord war ein super DJ-Team. Die sind wohl auch öfter an Bord. Also gerade bei Arosa Sena und den neueren Schiffen von Arosa, da schauen sie schon, dass sie da versuchen sich da ein bisschen frischer und moderner, auch die Inneneinstattung, die Innenausstattung ist wirklich top.
Ich weiß nur die alten.
Ich schick dir mal ein paar Bilder, um unseren Instagram zu füttern.
Oh ja,
tatsächlich,
bitte.
Tatsächlich hatten wir auch das Glück, mein Kollege und ich, wir hatten natürlich für uns ein Doppelzimmer reserviert, aber das Losglück hat uns eine Suite beschert.
Man muss auch mal Glück haben.
Wir durften eine wunderschöne Suite bewohnen mit französischem Balkon und allem drum und dran. Und dann muss ich sagen, boah, da sowas, so viel Platz hatte ich auf einem Hochseeschiff noch nicht. Obwohl auf dem kleineren Schiff ja weniger Platz sein sollte, aber tatsächlich. Wow.
Denn ich meine mich zu erinnern, vor geraumer Zeit, als sozusagen AIDA und Arosa noch, ich sag mal, unternehmenstechnisch enger verbandelt waren, waren die Kabinen auch vom Design her, glaube ich, sehr ähnlich. Also es gab dieselben bunten Türen und so weiter. Also wer es nicht weiß, die beiden gehörten mal sehr eng zusammen, aber ist auch schon ein paar Tage her. Von daher, aber ich weiß gar nicht, ob die Schiffe von damals noch im Einsatz sind. Wahrscheinlich schon. Aber gut, vermutlich auch seitdem mehrfach, wie soll ich sagen, modernisiert.
Ja. Also tatsächlich die älteren Schiffe, mein Kollege, der dabei war, der hat auch diese Weihnachtsmarkttour, der konnte natürlich verschieben und spontan auf ein anderes Schiff ausweichen. Und der sagte, ja, auf dem älteren Schiff, da hast du dann doch tatsächlich den Alleinunterhalter und einfach dieses Moderne noch nicht so ganz angekommen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, sich einfach vom Berater auch ein bisschen beraten lassen.
Aber da gilt es ja wie immer, wenn man sozusagen aufs Wasser möchte, am besten im Reisebüro beraten lassen und am allerbesten von einem, der sich damit auskennt.
Genau. Oder der zumindest jemanden hat, den er fragen kann.
Oder das. Aber ja, ich meine, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren, macht aber nichts. Ich denke, Fluss ist schon was, wer es machen möchte. Jetzt habe ich den Faden wieder gefunden, der lag direkt vor mir. Wie du schon sagst, man muss sich wahrscheinlich ein bisschen damit beschäftigen, dass man auch dann das passende Schiff für sich findet. Und das gilt ja gleichermaßen auch für die Hochseekreuzfahrt, für jeden Kreuzfahrtgast das passende Schiff. Man muss halt nur ein bisschen gucken.
So, und natürlich als Veranstalter dann auf dieser Show war noch dabei NCL, die ja demnächst ihr neues Schiff mit der NCL Aqua taufen. Das haben sie dann auch vorgestellt. NCL auch immer sehr spannend mit ihrem Food Court-Geschichte und mit ihrem More at Sea-Paket. Das heißt, es hieß früher mal
Free at Sea. Wurde jetzt More at Sea,
jetzt heißt es More at Sea, was natürlich auch immer wahnsinnig viel einem abnimmt eigentlich und einem viel vergütet. Haben auch immer sehr gute Tarife.
Ja, ich muss gestehen, ich habe ja, und wir haben, glaube ich, in einer unserer, jetzt muss ich gerade mal gucken, in unserer Folge 3 davon berichtet, von der Cruise Academy, zu der ja auch NCL damals eingeladen war. Und ich habe damals, glaube ich, auch schon erzählt, ich finde das Konzept von NCL und was sie anbieten, richtig gut, gerade auch gastronomisch oder auch entertainmentmäßig. Also da trifft meine Aussage so ein bisschen auch von MSC zu. Verstehe ich fast nicht, warum die auf dem deutschen Markt nicht präsenter sind, weil das, was man erleben kann an Bord, definitiv spannend ist.
Ja, absolut. Also ich meine, liegt es am deutschen Markt, liegt es an den Cruise Lines oder liegt es am deutschen Kunden, der doch sehr speziell ist?
Das weiß ich nicht. Also zumindest von den Kunden her.
Mittelmeerrouten
an. Also es gäbe ja die Routenmöglichkeiten sind nicht großartig anders, vielleicht sogar teilweise spannender und interessanter.
Wir haben tatsächlich lange auch diskutiert auf den Veranstaltungen, ist es denn der Kunde, der da ein bisschen anders tickt, weil wir ja gerne zum Beispiel auch All-Inclusive-Urlaub machen. Wir wollen halt nicht nochmal hier was ausgeben und nochmal da was ausgeben. Bei den Amerikanern was kostet die Welt? Oh, hier 200 Euro für ein Abendessen, da 200 Euro für eine Show. Ach, was soll's. Ja? Bei denen ist das.
Ja, wobei die Frage
ist,
ja,
wie, einfach locker, ja?
Wie all-inclusive ist halt zum Beispiel eine AIDA-Reise? Ich meine, klar, du kannst das Getränkepaket oder den All-Inclusive-Tarif nehmen, der dann die Getränke beinhaltet, aber es ist ja trotzdem nicht wirklich all-inclusive im klassischen Sinne. Ne? Also von daher, ja, ich meine, jetzt sind wir wieder an der Frage, gibt es den typischen Kreuzfahrtgast? Jetzt kommen wir wieder zu unserer nicht ausgestrahlten Folge. Ja, ich weiß es nicht. Also, ich meine, wir haben darüber auch schon gesprochen in der Vergangenheit, glaube ich. Ich persönlich fand das oder finde es sehr charmant und angenehm, wenn du in einem internationalen Umfeld an Bord bist. Ich finde das total toll und erhöht bei mir nochmal diesen Urlaubsflair. Ja. Mhm. Aber ich verstehe natürlich, wenn man jetzt vielleicht man dem Englischen nicht so nah verbunden ist, dass das vielleicht dann herausfordernd sein kann und natürlich die Sicherheit, ich habe ein deutschsprachiges Umfeld, für viele ja ein wichtiger Punkt bei einer Buchung einer Kreuzfahrt ist. Ja. Verstehe ich, aber nichtsdestotrotz hätte ich jetzt mal unterstellt, gibt es ja gerade jetzt bei den Jüngeren, wo Englisch in der Schule sicherlich ein Thema ist auf jeden Fall, durchaus die sprachliche Fähigkeit. Gut, da ist vielleicht die jüngeren Leute jetzt nicht so die Kreuzfahrt-Zielgruppe möglicherweise, wobei, kann man so auch nicht sagen, ne? Es ist,
warum auch nicht, ja.
Warum auch nicht, ja, also ja, ist schwierig. Also ich finde es auf jeden Fall als Erlebnis definitiv spannend und ja, vielleicht. Also mal gucken, was sich da noch entwickelt. Ja.
Also tatsächlich sind wir dann von, ich fasse mal kurz zusammen, wir waren ein relativ knackiges Programm. Wir sind samstags mittags von Düsseldorf losgefahren. Da gab es dann die Vorstellung von, gab dann jeweils so Workshops, jeweils drei hintereinander, haben sich dann jeweils drei Veranstalter vorgestellt. Es war schon sehr, sehr knackig. Von Ameropa über Chamäleon, Olimar Reisen, was auch sehr, sehr interessantes Konzept hat. Ameropa sagte ich gerade schon, NCL, Arosa, haben sich quasi dann alle vorstellen können. Der Tour war, glaube ich, auch noch dabei. Nee, der Tour war nicht dabei. egal, kriegst alle. Das war an den zwei Wochenenden so viel geballend. Ich muss da immer in meinen Aufschrieb reingucken, um mich da ein bisschen zu sortieren. Den habe ich aber leider jetzt hier im Keller nicht greifbar.
Genau, man muss, du nimmst heute aus dem Keller auf, um ja, sozusagen
ich nehm nicht gestört zu werden. Ich nehme immer auf dem Keller auf. Ich hoffe, man hört es an der Audioquali, dass ich quasi nicht mehr den Hund habe, der ja auf dem Boden rumtapst und vor allem die Kinder, die dann irgendwas vom Papa wollen. Deswegen habe ich mich jetzt in den Keller verzogen, mir so ein kleines Podcast-Studiochen aufgebaut. Und ja, tatsächlich war es eine gute Reise. Wir sind von Düsseldorf dann ein bisschen rein runter geschippert. Am nächsten Morgen gab es dann noch eine Rallye durchs ganze Schiff, wo man dann auch nochmal mit den Veranstaltern ins Gespräch kam und da noch ein paar Rätsel lösen musste. War eigentlich sehr, sehr kurz und knackig. So kleine Party abends noch natürlich, wie üblich. Und dann war sonntags dann auch schon wieder abreisen. Also es waren keine 24 Stunden quasi an Bord.
Aber für einen ersten Eindruck ist es doch super. Ja,
genau. Definitiv. Und jetzt habe ich aber so lange geredet. Wo warst du denn hier, deine
also,
Kuscheltage?
Genau. Die XP Dreams Kuschelveranstaltung. Nein, also worum ging's? Eingeladen, wie ich schon erwähnte, AIDA Reiseagentur Mitarbeiter. Und natürlich war das bestimmende Thema AIDA Evolution. Ne? Also wer es noch nicht mitbekommen hat, die ältesten der drei Sphinx-Schiffe, Diva, Bella und Luna, werden ja sozusagen in den nächsten Jahren einer, nennen wir es mal, Frischzellenkur unterworfen. Und keiner kennt ja sozusagen das finale Ergebnis. Es wird ja immer stückchenweise nur veröffentlicht. Und natürlich gab es jetzt auch keine ganz brandneuen Informationen auf der Veranstaltung, weil man natürlich aus jeder Veröffentlichung so ein bisschen ein kleines Highlight machen möchte. Ansonsten war die Veranstaltung natürlich da, um so ein bisschen zu netzwerken mit den Vertriebskollegen von AIDA und so ein bisschen Input für seinen Reisebüroalltag zu bekommen, aber auch natürlich, um so ein bisschen einfach, ja, ich sag mal, das AIDA-Feeling, so ein bisschen Wohlfühlgefühl zu bekommen, bei leckerem Essen und netten Aktionen. Also, das war schon schön. Was ich sehr spannend fand, ich meine, die Schiffe, wenn man so liest, oder was bisher veröffentlicht ist, ne, also was alles gemacht werden soll. Ich meine, dass man in dem vorderen Bereich unter der Brücke noch über der Brücke noch eine Bar dazu packt, ist relativ überschaubar, dass man vielleicht den Spa-Bereich ein bisschen auffrischt, fein, ja. Bei den
Restaurants. Überschaubar gibt es übrigens bei TUI Cruises, gell?
dass man jetzt die Restaurants, das ist schon ein bisschen größerer Aufwand. Und natürlich hieß es ja auch, dass die Kabinen sozusagen ein Fresh-Up bekommen, sprich neue Farbkonzepte, ne? Neue Teppichböden und so weiter und so fort. Und ich habe mir noch gedacht, ach, das ist ja schon eigentlich ein krasser Aufwand, in den ganzen Kabinen den Teppichboden rauszureißen und so weiter und so fort. Und dachte, oh, sportliches Ziel in den, ich glaube, 6 Wochen sind es, bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Da haben die ja ein toughes Programm vor sich. Ich dachte mir, na gut, die wissen ja, was sie tun und das funktioniert alles sicherlich schon. Und eigentlich hätte es mir klar sein können und trotzdem hat mich eine Aussage überrascht. Ich weiß nicht, wer es weiß, wenn Schiffe neu gebaut werden, dann werden ja die Kabinen nicht im Schiff eingerichtet, sondern die kommen wie so eine Art Container seitlich ins Schiff rein, werden an die richtige Stelle geschoben, festgeschraubt und die Kabine ist da. Ne? Die Kabine ist sozusagen vollkommen ausgestattet, schon ab Werk mit Bett, Vorhängen und so weiter und so fort. Und genauso wird auch der Umbau laufen. Das heißt, man nimmt diese ganzen Kabinen komplett raus aus dem ganzen Schiff und setzt sie komplett neu ein. Sprich, die fertigen Kabinen liegen irgendwo schon aufgestapelt sozusagen, bereit. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich beeindruckender gefunden hätte, ob man jetzt die Kabinen wirklich einzeln anpackt oder genau diesen Akt macht, eben die Kabinen komplett rauszufahren. Beides stelle ich mir gigantisch vor. Also Wahnsinn. Und ich habe mich dann so gefragt, was macht man mit diesen ganzen alten Kabinen? Also ich meine, das ist ja... Da sind ja dann wirklich...
Also im Nachhaltigkeitsgedanken natürlich recyceln.
Ja, aber da hast du ja auf einen Schlag hunderte Kabinen, die plötzlich da auf Halde liegen, ne? Komplett ausgestattet mit Badezimmer, Bett, ja,
aber Vorhängen. Aber auch natürlich benutzt schon
natürlich. Natürlich, aber nichtsdestotrotz. So, ne? Also da wurde mir erstmal dieser Aufwand, den AIDA da betreibt, so richtig bewusst. Ne? Also das ist schon nicht, wir packen mal ein bisschen frische Farbe an die Wand. Ne? Also,
aber immer noch günstiger, als neues Schiff zu bauen.
Ja, mit Sicherheit. Ja, definitiv. Ne? Und ich muss auch sagen, was man bisher gesehen hat, ja, ich meine, sie erwähnen es immer wieder, man hat auf die Kundenwünsche gehört und gefragt, was wollt ihr haben? Und ich glaube wirklich, dass die Schiffe nach diesem Relaunch, wenn ich ihn jetzt mal so nennen darf, für viele wieder eine ganz neue Attraktivität haben. Denn Kinder bekommen plötzlich eben so einen kleinen Kletterpark an Deck, weil bisher war, muss man fairerweise sagen, für Kinder ja nicht so viel geboten. Also den kleinen Schiffen, die Restaurantkonzepte, die auf den großen Schiffen super gut ankommen, kommen mit drauf. Und Suitengäste kriegen einen eigenen Bereich auch an Deck. Dafür muss das FKK-Deck weichen. Das ist übrigens eine Info, die noch nicht offiziell war, / ist, aber in den sozialen Medien aber überall schon kommuniziert wurde. Und im Prinzip lässt sich es ja auch, wenn man Pläne sieht, erkennen, dass da, wo es FKK-Deck vorher war, mittlerweile eben ein Suiten-Deck, das Sky-Deck entstanden ist. Was man mir nicht verraten konnte oder wollte, ich glaube, es war eher ein Nicht-Können, wo das FKK-Deck hinwandern wird, denn es ist da, wo es vorher war, definitiv nicht mehr. Man darf gespannt sein. Alles in allem wirklich eine tolle Frischzellenkur. Und die erste Reise von AIDA Diva, die ja im März nächsten Jahres fertig wird, ist auch schon so gut wie ausverkauft. Also die ja, Gäste sind gespannt. Ne? Und das wird nicht nur Fachpresse sein, die da an Bord ist. Und Kollegen wie Herr Mohr, Grüße gehen raus.
Komm doch mal zu uns im Podcast.
Genau.
Lieber Matthias.
Wir haben immer hier noch eine Leitung frei für spannende Gäste. Nein, also ich glaube, da kommt ein tolles Produkt mehr raus. Und wie du schon sagst, es ist billiger als ein Neubau, wobei ich nichtsdestotrotz neugierig bin, an wen die Carnival-Schiffe gehen, die auch gerade ja momentan schon geplant werden, ob da nicht doch AIDA mit dabei ist. Als
ja gut, bis die fertig sind, da geht es noch ein bisschen Zeit.
Ja, wobei...
Und ich denke, dann wird auch Zeit, dass mal wieder ein neues AIDA-Schiff kommt, wenn man so sagt, okay, jetzt die ersten 2 Carnival-Schiffe kriegt vielleicht, was weiß ich, Costa oder hier Carnival selbst oder sowas. Ja?
Man wird sehen, aber ist auf jeden Fall spannend, ja. Und auch spannend natürlich, welche Schiffsgröße am Ende dann wirklich bei rumkommt. Ne? Also es ist ja immer das große bestimmende Thema einfach an der Stelle.
Ja.
Ja, so sieht's aus. Viel mehr gab es eigentlich gar nicht zu berichten, denn es war, wie gesagt, eher so ein bisschen eine Netzwerkveranstaltung.
Wir haben jetzt doch schon wieder fast 50 Minuten gesprochen.
Unglaublich. Aber natürlich keine Folge ohne. Und jetzt unser Seemannsgarn. Ja. Und ich habe heute mal was ganz Gewagtes getan. Auch wenn wir schon in Staffel 2 sind und ich beim Buchstaben B angekommen war.
Wir springen zurück zu A.
Das wäre auch. Nein, ich gehe mal nach ganz hinten. V wie Visa-Bestimmungen. Und zwar aus aktuellem Anlass. Also natürlich. Also Visa-Bestimmungen, da muss ich jetzt keinem groß erklären, was damit gemeint ist. Ich glaube, das ist in der Tat jedem klar, auch den Nicht-Kreuzfahrern. Aber warum habe ich das Thema gewählt? Also offensichtlich, wenn ich eine Kreuzfahrt mache, komme ich ja in sehr viele Länder in sehr kurzer Zeit. Und natürlich kann jedes Land eigene Visa-Bestimmungen haben. Gerade in Asien ist das natürlich vielleicht ein bisschen komplexer als jetzt vielleicht in der Karibik. Und vielleicht noch anders mal im europäischen Raum, gerade bei den beliebten Metropolentouren zum Beispiel. Aber, und deswegen der Hinweis, Großbritannien führt ab nächstem Jahr im April ein elektronisches Einreiseformular ein. Und zumindest ist so der aktuelle Stand bei AIDA, ich weiß nicht, wie es bei anderen Reedereien ist, dass man als Gast an Bord während dieser Route, die in Großbritannien hält, sich vorher selbst um das Einreiseformular kümmern muss. Und das ist natürlich bei einer Route mit Abfahrten ab Deutschland, hat vielleicht nicht jeder auf dem Schirm, ne? Zu sagen, ja.
Ist mir auch schon passiert, dass ich, wir fahren ja nach England.
Ja.
Man braucht ein Visum oder eine, hier, wie heißt das jetzt?
Ja, ja, ab nächstem April, genau.
Genau.
Und die kann man ab März quasi online sich registrieren dafür. Und wie gesagt, zumindest Stand heute ist das wohl auch für Kreuzfahrten verpflichtend. Finale Informationen gibt es noch nicht. Ich will nur damit sagen, wer nächstes Jahr ab April eine Metropolentour oder irgendeine Route, die England beinhaltet oder Schottland oder so, der sollte sich mit dem Thema Visabestimmungen schon noch mal auseinandersetzen.
Ja, da gibt es einige solche Sachen. Ja, ich habe ja vor, ich habe ja schon wieder Pläne für im nächsten Jahr tatsächlich. Ich werde wohl Kuba besuchen. Ja,
auf den Spuren. Dann darfst du aber nie wieder in die USA einreisen, oder?
Ja, das stimmt so nicht ganz. Tatsächlich, man darf nicht mehr mit einem ESTA reisen. ESTA ist ja die visumsfreie Einreise. Und ich muss mich dann natürlich, wenn ich dann wieder in die USA möchte, muss ich mich offiziell bei der Botschaft um ein Visum bemühen. Das ist ein bisschen komplizierter.
Das macht aber dann jede USA-Reise komplizierter oder aufwendiger. Ja,
das Visum gilt dann 10 Jahre.
Immerhin.
Ja, also das musst du einmal machen, dann musst du nicht mal hin, also du kannst das per Videocall machen mit dem Zollbeamten, der stellt dir dann ein paar Fragen und musst dann eben glaubhaft machen, dass du für touristische Zwecke
kein Terrorist bist
und dass du halt deswegen in Kuba warst, nicht um irgendwelche Kubaner zu unterstützen oder wie auch immer, warum auch immer die das so streng nehmen. Tatsächlich kann man sich dann ein Visum besorgen, kann dann natürlich wieder in die USA einreisen. Aber ja, es ist deutlich komplizierter als einfach mit einem ESTA. Aber
und
auch Kuba ist ein Traum.
Ja, also kann ich mir gut vorstellen. Wobei ich noch kleine Anmerkungen machen darf, weil ich eben so sagte, Karibik ist es ja kein Problem. Es ist zumindest dann kein Problem in der Karibik, wenn man ein Anreisepaket der Reederei hat. Reise ich individuell an, kann das schon wieder ein Thema sein, dass ich mich für den einen Ausschiffungshafen dann doch um gewisse Formalitäten selbst kümmern muss.
Ja, aber Anreisepaket und ab La Romana ist doch Traum.
Ja,
bist du schon,
aber nicht.
Hattest du schon
ab natürlich, La Romana natürlich.
Ankommen mit dem Flugzeug,
ausschließlich
aus dem Flugzeug
direkt in den Bus. Genau.
Dein Koffer geht direkt aufs Zimmer. Du machst deine Immigration, also deine ganzen Zollsachen direkt beim Einchecken auf dem Schiff.
Ich glaube sogar, dass das, Traum. Und das war ja schon mal meine allerersten Reise vor 20 Jahren der Fall, dass das einer der Hauptgründe ist, warum für mich damals Kreuzfahrt zum Traumurlaub wurden, weil es war wirklich die erste Erfahrung, die ich gemacht habe mit Kreuzfahrten. Und dann direkt so mit La Romana, das war natürlich Und ich dachte, wie super ist das denn, ja? Also da muss ich ja mich um gar nichts kümmern, ne? Also von daher, man muss sogar sagen, damals, zu alten Clubschiff-Zeiten, gab es ja noch was so wie Animateure, die kamen ja sogar noch in den Flieger rein und haben schon sozusagen die Begrüßung gemacht. Also das waren noch Zeiten, sage ich mal. Ne? Also holla die Waldfee. So.
Ja, ja.
So. Ja, da haben wir doch echt wieder eine ganze Menge gequatscht. Und ich glaube, da können wir echt nur noch sagen, danke, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid. Und das Übliche, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne abonnieren. Wenn sie euch nicht gefallen hat, schreibt uns gerne Mail. Und schreibt
gerne auch weitersagen, dass
es
einen tollen Podcast gibt.
Bewerten und so weiter und so fort. Und wenn ihr was sagen wollt, schreiben wollt, www.zweimanninboot.de und dann landet eure Flaschenpost direkt bei uns. Und ansonsten würde ich sagen...
Oh, an der Stelle, ich hab letztens ein ganz tolles Telefonat mit einem Hörer von uns gehabt. Den möchte ich an der Stelle mal kurz grüßen, den Guido. Der Guido hat so ganz toll und lang mit mir geredet und wie toll ihm unser Podcast gefällt. Ich soll dich auch ganz lieb von ihm grüßen.
Vielen lieben Dank, Guido.
Von dem her, Guido, die Grüße gehen raus an dich.
Aber jetzt muss ich doch nochmal, also wir haben ja vorhin, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch so ein bisschen über unsere Zuhörer, eure Grusis gesprochen und wie viele uns denn hören. Und wir sind schon eine ganze Menge Grusis, die ihr uns da draußen hört. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Feedback in Form von, was gefällt euch gut? Was findet ihr vielleicht nicht so spannend? Gibt es Themen, die euch interessieren? Ich meine, wir überlegen uns natürlich immer fleißig neue Ideen und Themen, die wir hier besprechen. Aber wenn ihr einen Vorschlag habt, ja nur her damit. Ne? Also schreibt eine Mail, denn mehr als nicht machen können wir es nicht. Ne? Also genau. Nein, also wir freuen uns über jede Form von Feedback. Ne? Also von daher würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Glückliche Reisen und alle Mann von Bord.
Ahoi.
Jetzt habe ich doch noch eine Frage an dich, Thorsten.
Ja.
Ein Thema ist zumindest bei AIDA immer die Erreichbarkeit des Kundenservice im Callcenter. Callcenter, böser Begriff, aber ist so. Ich weiß nicht, wie es bei meinem Schiff ist, ob es da ähnlich ist, dass die Leute über stundenlange Wartezeiten, also ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber über relativ lange Wartezeiten berichten. Es gab eine spannende Zahl, die mich auch mehr als überrascht hat. Was schätzt du, wie viele Mitarbeiter hat das Kundencenter oder das Callcenter von AIDA? Gib mal eine Schätzung.
Von AIDA?
Ja.
Ich musste tatsächlich nie bei AIDA anrufen, aber ich schätze einfach mal, was für 40?
Es sind 600.
Das Callcenter von AIDA.
600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kundenservice von AIDA am Telefon. Das ist zumindest die Zahl, die mir von einer Vertriebsmitarbeiterin während der XP Dreams genannt worden ist. Ich konnte sie jetzt nicht verifizieren.
Das können wir natürlich wahrscheinlich nie, aber es kommt mir ein Ticken hoch vor.
Ich hatte zumindest noch nie jemanden doppelt, sagen wir mal so. Und ich bin oft da im Telefon. Okay. Also ich fand die Zahl auch sehr hoch.
Wenn die natürlich auch,
Ich kann sie nicht verifizieren, aber es kam zumindest von jemandem von AIDA.
Sollte jemand zuhören von AIDA, bitte schickt uns doch mal wenigstens hierzu die Info. Wie viele Callcenter-Mitarbeiter habt ihr denn
wirklich? Oder ob wir mit der Zahl 600 jetzt ganz weit weg von der Realität sind oder ob das wirklich stimmt. Aber wenn es stimmt, dann fand ich das beeindruckend. Also jetzt ist die Frage, in welcher Form beeindruckend, weil, aber gut, ich meine, wie viele Leute sind regelmäßig
Stunden
an Bord?
Okay.
Ja, 24 Stunden, runter, ne? 365 Tage.
Stunden am Tag, 365 Tage, also hast du auf jeden Fall schon mal da 600 durch 3 mindestens, ja? Dann sind es 200 pro Schicht. Ja. Dann ist es nie mehr ganz so viel. Dann
hast du noch Urlaubstage, Teil, Krankheiten.
Urlaubstage, Krankheiten, dann sind es vielleicht, 160 sein, 170. Ja. Und dann hast du natürlich einen großen Teil noch, der Callcenter für die Büropartner macht. Ja, die machen ja nicht nur die Reiseannahme für die Kunden selbst, sondern da gibt es ja auch noch einen Teil, der dann eben für die
Profiteams. Also kommen wir am Ende vielleicht doch hin.
Kann natürlich sein, ja. Kommt mir trotzdem immer noch ein wenig.
Ja, also vor. Wenn jemand die Zahl wirklich kennt oder weiß, wie sie ungefähr ist und was dazu sagen kann, wir haben ja gerade davon erzählt, schreibt's uns. Ne? Und jetzt, macht's gut.
Ja. Ciao.